Guten Morgen.
Morgen.
Spaß im Gottesdienst. Ja, wo gibt's denn sowas? Kennt ihr auch Situationen in eurem Leben, da fällt es euch schwer, irgendetwas so richtig einzuordnen? So, wenn die Hausverwaltung euch einen Brief schickt, dass die Mülltonnen nicht richtig rausgestellt werden und du das aber immer getan hast, dann sagst du, was soll denn das? Ja? Haben wir doch einen Hausmeister für und warum kriegen wir da jetzt einen Brief? Oder wenn dein Chef einen Brief schreibt, dass jetzt dieses Jahr leider das Urlaubsgeld ausfallen soll, das kannst du dann auch nicht so richtig einordnen. Ja. Oder manchmal gibt's auch Dinge, da kommst du morgens in Gottesdienst und dann sagt dir, ja, die Gemeindeleitung hat das und das beschlossen und du sagst, hä? Und so gibt's einfach Dinge, die fallen uns schwer richtig einzuordnen. Was mache ich denn jetzt damit? Tja. Geht so ganz an meinem Denken vorbei. Spaß im Gottesdienst. Geht so ganz an meinem Denken vorbei. Ja? Ich möchte euch ein paar Gedanken vorlesen, die ich so gefunden habe. Ich fand die ganz lustig. Was mache ich denn nur mit diesem Brief? Der macht mir alles kaputt. Der passt gar nicht in das Konzept. Der widerspricht doch allem, was ich glaube und allem, was ich erkannt habe. Schlimmer noch, dieses Schreiben gibt Wasser auf ihre Mühlen. Sie können ihn mir um die Ohren hauen. Schon wie er sich liest. Unzusammenhängend, planlos, unsortiert, ein Thema an das andere geklatscht, keine Struktur, kein innerer Zusammenhang. Das ist doch alles nicht durchdacht, das hat doch kein System, es ist einfach schrecklich. Naja, aber gut, über diese stilistischen Mängel könnte ich ja noch hinwegsehen. Da könnte ich ja vielleicht noch ein Auge zudrücken, das findet man ja woanders auch. Aber der Inhalt, nein, das geht nun gar nicht. Das widerspricht doch allem, oder? Ach, dieses Ding ist einfach, das ist wie Stroh, fad und kratzig. Es ist zu nichts zu gebrauchen. Ich lasse es weg. Das anders bleibt mir doch gar nicht über, oder? Aber der Rest ist doch aussagekräftig genug. Das hat immer noch Gehalt, was gesagt werden muss, findet man ja auch in den anderen Briefen. Ach, so mache ich's. Es geht nicht anders. Wobei, wer bin ich, das zu entscheiden? Maße ich mir nicht zu viel an? Kann ich das wirklich machen? Ich drehe hier noch durch. Was mache ich nur mit diesem Ding? Rausschmeißen geht nicht. Aber ich muss doch irgendwie deutlich machen, dass ich dieses Ding für minderwertig halte. Nicht wirklich gleichwertig. Sollte ich vielleicht mit Rot darüber schreiben? Ach nee, das geht ja beim Druck wieder verloren. Also komm, dann stelle ich wenigstens die Reihenfolge um. Der Brief kommt ganz nach hinten. Das ist doch ein deutliches Signal, oder? Wisst ihr, wer diese Worte gesagt hat? Gut, ich habe sie jetzt modern ausgeschmückt, aber ich habe genau eigentlich den Inhalt gesagt. Das war Martin Luther. Und er sprach über den Jakobusbrief. Mit dem konnte er gar nichts anfangen. Sein Thema war doch die Gnade. Römer, das war sein Brief. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und dann kommt der Jakobus. Wenig von Christus. Ich glaube, das Wort Jesus ist nur zweimal im Jakobusbrief erwähnt. Aber viel, was wir tun sollten, das hat dem Luther nicht gefallen. Der war doch gerade weg von dieser Werksgerechtigkeit. Was tue ich also mit diesem blöden Brief? Vergessen. Ich weiß ja nicht, wer bei euch die Webseite macht. Jens, bist du das? Ja. Auf jeden Fall habe ich mal so die Predigtlisten, die ihr da drinnen habt, durchgeguckt und auch mal in die eine oder andere Predigt reingehört, die ich nicht gehalten habe, und habe entdeckt, auch bei euch hat man eigentlich nie über den Jakobusbrief gesprochen. Und das geht so, wenn du die evangelische Kirche nimmst, in den vorgegebenen Texten, über die oft gepredigt werden muss, Jakobus, ne, da steht die evangelische Kirche heute noch auf Kriegsfuß. Und ich will heute mit euch darüber sprechen. Denn ich glaube, dass das ganze Wort Gottes, da haben wir 1. Mose am Anfang, schuf Gott die Himmel und die Erde, und da haben wir Offenbarung, wer von diesem Wort und alles, was dazwischen drinnen ist, ist für mich eingegebenes Wort Gottes. Der Luther hat tatsächlich überlegt, ob er den Jakobusbrief aus dem Kanon des Neuen Testaments rausverbannt. Und weil er sagte, nee, wer bin ich, was kann, das kann ich ja nicht, so groß bin ich nun auch wieder nicht, hat er ihn zumindest in den evangelischen Übersetzungen kurz vor die Offenbarung gestellt. In anderen Übersetzungen heute ist er wieder nach vorne gerutscht, vor Hebräer oder so. Ja. Aber wenn ihr eine alte Lutherbibel seht, dann habt ihr den Jakobus so möglichst weit hinten, muss man nicht so beachten. Ja, was ist denn mit dem Jakobus? Beim Jakobus geht's in erster Linie, gerade im ersten Kapitel, um Hören und um Tun. Also heute Morgen sind wir beim Hören. Aber wenn ich jetzt von Spaß sprechen würde, dürft ihr das auch tun, Andreas. Ja? Spaß im Gottesdienst. Es geht um Hören und um Tun. Hören und Tun, das können so unterschiedliche Dinge sein. Wer Kinder hat oder sich mit Kindern auskennt, der weiß, was ich meine. Johannes, kannst du mal den Müll rausbringen? Und dann war es das. Ja, so ist es. Ja, nicht immer sind unsere Kinder so. Manchmal bringen die auch den Müll raus. Wenn es dann hinterher eine Belohnung gibt, auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss ja gar nicht meine Kinder vielleicht das Vorbild nehmen. Wenn ich mal denke, wie oft habe ich so getan, als wenn ich was nicht höre, wenn meine Frau mir was gesagt hat. Ja, das soll es auch geben, ne? Ja. Sind halt auch nur Menschen. Im Gegensatz zu Kindern, wo man das nicht hören, wenn die Eltern was sagen, ungehorsam nennt, würde ich sagen, wenn ich was nicht höre, was meine Frau mir sagt, ist das nicht ungehorsam, ist das eher Faulheit. So, aber ob das jetzt ungehorsam ist oder Faulheit, Fakt ist, ich habe etwas gehört und ich habe es nicht getan. Aber mal Hand aufs Herz. Geht's uns nicht auch in unseren Gottesdiensten so oft so? Da hören wir was. Und zu Hause beim Mittagessen sagen wir, was war das noch? Wovon hat er denn gesprochen? Na, egal, Hauptsache der Heilige Geist war da. Weg. Wie will ich etwas umsetzen, wenn ich noch gar nicht mal richtig höre. Ich weiß, bei euch ist das nicht so. Aber vielleicht lese ich gerade deswegen mal die Verse aus Jakobus, dem 1. Kapitel, ab Vers 19. Ich lese eine moderne Übersetzung. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Manchmal morgens ganz gut. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst, und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott dem Vater bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Ja, soweit der Jakobus, nicht der Gerhard. Wichtig. Ja. Denn ich könnte euch viel erzählen, aber es hat der Jakobus erzählt. Und nicht ich. Lass uns mal ganz kurz hineinschauen, wer, da wir den Jakobusbrief ja auch so stiefmütterlich behandeln, wer hat denn den Jakobusbrief geschrieben? Der wurde tatsächlich, ihr werdet es nicht ahnen, von Jakobus geschrieben. Ja, jetzt gibt es 5 Jakobusse im Neuen Testament. Aber in der Art und Weise und in der Autorität, wie dieser Brief geschrieben wird, sehen wir eigentlich, können es nur 2 Jakobusse sein. Einmal der Jakobus, der Jünger war, und Jakobus, der Bruder von Jesus. Jakobus, der Jünger war, wurde 44 nach Christus durch den Märtyrertod hingerichtet. Und da im Jakobusbrief auf einige Sachen eingegangen ist, die danach erst stattgefunden haben, können wir also den Jünger Jakobus ausschließen. Was bleibt also über? Christel hat es ganz richtig gesagt, der Bruder von Jesus. Wisst ihr eigentlich, dass der Bruder von Jesus, dieser Jakobus, der diesen Brief schreibt, erst gar nicht an Jesus geglaubt hat? Bis zu seiner Kreuzigung hat er mit seinen Brüdern, das waren ja einige, und Schwestern, 2 Schwestern, 3 Brüder, Jesus versucht, von seinem Weg abzubringen. Und nach seiner Kreuzigung hat er gemerkt, wie falsch das war. So hat auch dieser Jakobus sein Saulus-Paulus-Erlebnis gehabt, ja? Und merkt dann, wie sehr er doch Jesus Christus nachfolgen muss. Und das kommt ja in diesem Jakobusbrief genau zum Ausdruck. Wenn man jetzt den ganzen Brief liest, und das würde ich euch mal empfehlen, nehmt euch doch diese Woche mal vor, sind nur 5 Kapitel, habt ihr bald durch. Könnt ihr heute Nachmittag schon lesen. Und montags fangt ihr wieder von vorne an. Ja? Dann lest die doch mal richtig durch. Ich hatte so einen Impuls, ich war gar nicht in Predigtvorbereitungsmodus, sondern einfach Gott, was soll ich lesen, Modus in der Bibel. Das sind ja 2 unterschiedliche Moden, die man dann da so im Kopf hat. Ja. Und so kam mir der Jakobusbrief in Sinn und ich denke, Jakobus, ja, was steht denn da alles im Jakobus drinnen? Und ich musste echt mal ganz kurz mal mich sortieren, was finde ich denn da, wenn ich gleich Jakobus lese? Und dann habe ich den Jakobus durchgelesen und er hat mich fasziniert, hat mich regelrecht fasziniert. Aber wenn wir den Brief durchlesen, dann wissen wir auch, warum der Luther damit so ein Problem hatte. Die Paulusbriefe sind so wunderbar gegliedert, so intellektuell. Beim Jakobus merkt er, das war ein Sohn vom Zimmermann. Der kam aus einem einfachen Volk, von wegen Gliederung. Ja, es gibt Bibelwissenschaftler, die sagen, ja, aber wenn wir das Griechisch lesen, in dem der das geschrieben ist, dann ist das das Griechisch eines Intellektuellen. Aber die Art und Weise, wie er rangeht, nicht. Von daher hat er wahrscheinlich einen griechischen Schreiber gehabt, wie das ja oft in der damaligen Zeit so üblich war. Es gibt viele Merkmale und das ist eigentlich im Gegensatz zum Korintherbrief, zum Galaterbrief, kein so klassischer Gemeindebrief. Ja, was ist es denn dann? Ich glaube, es ist einfach niedergeschriebene christliche Lehre, die so als gute Lehre für alle gedacht war. Da steht ja auch am Anfang, an wem die Empfänger sind, an die 12 Stämme in der Verbannung. Die Juden können es nicht gewesen sein, denn 10 Stämme waren seit der assyrischen Gefangenschaft ja verschwunden. Weg. Ja, wieso schreibt er dann an die 12 Stämme? Weil das die Vollzahl war des jüdischen Volkes. Und ich glaube, er will hier einfach eine Metapher bringen. Ich schreibe an die Vollzahl der Heiligen in Christus. Und wenn er an die Vollzahl schreibt, dann schreibt er an die Else und dann den Gerhard und dann den Guido und dann den Andreas und dann den Ivan auch. Ja? An uns alle. Und dann heißt es, vielleicht sollten wir doch einmal zuhören. Schaut, er schreibt hier ja vom Hören und Tun. Und da fällt mir auf, dass Gott uns eigentlich ganz interessant geschaffen hat. Da haben wir, Krankenschwester, bestätige mich oder sag was Falsches. Da haben wir doch so eine kleine Drüse im Hirn, das limbische System. Und für was ist die denn zuständig? Die sortiert. Behalten, nicht behalten. Gut, schlecht. Ja? So, und für mich ist das wie so eine Schranke. Wenn ich dir Blödsinn erzähle, dann darfst du sortieren, nicht behalten. Wenn ich dir was Gutes erzähle, dann kannst du sortieren, wissenswert, abspeichern. Ja? So, wir haben da so eine Schranke. Ein ganz genial eingerichtetes Instrument, das also Gott uns wirklich geschenkt hat, um uns auch mal vor dem einen oder anderen großen Schaden zu verhindern. Denn dieses Instrument, das hilft uns auch, dass unsere Gedanken nicht zu schnell den Weg von da oben nach da unten finden. Kennt ihr das? Wenn man manchmal das Herz auf der Zunge trägt und hinterher sagt, wie konnte ich das denn sagen? Ich erinnere mich an eine Weihnachtsrede meines Chefs. Die ging 1,5 Stunden. Und dann hat er auch noch hinterher die Frechheit gehabt, zu fragen, ganz laut in den Saal hinein, waren ungefähr 500 Leute anwesend, hat's euch gefallen? Und einer schrie, nein, viel zu lang, wussten wir schon alles. Du, der hatte das Herz auf der Zunge, aber positiv war das nun mal nicht. Ja? So, dieses System, diese Schranke verhindert, dass unsere Gedanken einfach zu schnell rüberkommen. Bei manchen ist diese Schranke sehr ausgeprägt, die sind sehr zurückhaltend. Bei anderen ist es eher ein Schränkchen, so eine klitzekleine Schranke. Und da kommt sehr viel rüber, was einfach zu schnell gesagt ist. Von manchen sagt man auch, wenn die sterben, muss die Goschen noch mal extra beerdigt werden. Ja, den Spruch kennt ihr, wie er auch immer in den Dialekten genannt wird. Ja, so, das gibt's also auch. Vorgestern hat mir von meiner Nichte, der Mann, hat mir per WhatsApp ein Bild geschickt. Da sitzen 5 Vögel in einem Nest, so kleine, ja, gerade ausgebrütete, und 4 sperren den Schnabel so weit auf und eins im Hintergrund hat den Schnabel zu, hat er darunter geschrieben, ich bin zwar kein Experte, aber da scheinen 4 Frauen und ein Mann zu sein. Also ihr Frauen, wir Männer sabbeln uns auch manchmal um Kopf und Kragen. Keine. Ja. So, aber manchmal ist es so. Das kann ziemlich unlustig werden, wenn wir zu schnell reden, oder? Darum, Vers 19, fängt der Jakobus gleich an. Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Teil. Zeit nehmen zum Zuhören. Hast du schon gehört, war gestern wieder beim Arzt und ach du auch, ich auch war beim. Und der eine will eigentlich seine Sorgen loswerden und der andere fängt an, dazwischen zu quatschen und seine Sorgen zu erzählen. Kennen wir doch, oder? Zuhören ist eine Kunst. Die lernt man auch nicht, wenn man älter wird. Das ist so in uns drinnen. Wir möchten uns ja auch mitteilen. Aber richtig zuhören, den anderen mal ausreden zu lassen und während der andere redet, vielleicht den Heiligen Geist fragen, was möchtest du denn jetzt, dass ich antworte? Dann sind wir bei der hohen Kunst. Wie oft? Ich sitze am Computer oder lese ein Buch oder mache was anderes und meine Frau sagt was zu mir und ich, Und irgendwann sagt dann Conny, hast du mir eigentlich zugehört? Ja. Ja, was habe ich denn gesagt? Ja, zugehört habe ich, aber wie? Ist noch die Frage. Zuhören heißt, ich bin konzentriert. Ich halte die Klappe und ich höre wirklich zu. Glaubt ihr, dass Gott nebenbei am Computer herumhampelt, während wir ihm unsere Sorgen erzählen? Der hört doch wirklich zu. Und was möchte der Jakobus in seinem Brief? Er möchte uns auf die Schiene lenken, dass wir werden wie er, dass wir uns verwandeln lassen wie er. Und Zuhören ist ein so wichtiges Ding. Aus schlechtem Zuhören folgt schlechte Reaktion, folgt falsches Verhalten. Ich höre mit halbem Ohr, dass jemand sagt, ja, der ist wieder zu spät gekommen. Hab aber gar nicht hingehört, dass der gerade in einem Mega-Stau gesteckt hat, weil ein großer Unfall, Vollsperrung war oder sonst was. Ich habe nur gehört, der ist zu spät gekommen. Also mache ich meine Schublade auf, stecke den Hans da rein, Hans kommt immer zu spät. Ist es doch, oder? Falsche Reaktionen durch falsches Zuhören. Nach dem Zuhören sollte man sich Zeit lassen zum Reden. Ja, unsere Kommentare sind oft so schnell, sind gar nicht durchdacht, sind auch nicht mit Gott abgesprochen. Gott, was möchtest du denn jetzt, dass ich auf diese Situation sage? Und zu schnelles Reden verletzt. Das muss nicht viel sein. Du hörst zu und deine Reaktion auf etwas, was du vielleicht auch nur halb gehört hast, ist, ach ja. Und der andere, um den es ging, kriegt das mit. Und wird kleiner und kleiner. Weil er denkt, jeder sagt ja zu ihm nur, ach ja. Gut, wenn du mitkriegen würdest, dass jeder an deinem Stil Gemeinde zu leiten rummäkelt, was würde das mit dir machen? Ja, irgendwann gibt man auf. Irgendwann resigniert man. Oder diese innere Kündigung. Ich komme nun viel in Gemeinden rum, aber was mir in letzter Zeit in so vielen Gemeinden auffällt, ist, ob das vorne die Leiter oder die Verkündiger oder das einfache Glied ist, es gibt so viele, die innerlich gekündigt haben. Weil unser Reden andere klein gemacht hat. Wie geht Jesus mit uns um? Jesus sagt uns klar unsere Fehler. Da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Und ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich auf meine Fehler hinweist. Jedes Mal, wenn ich die Bibel lese, entdecke ich mich. Und entdecke, wie ich eigentlich sein sollte. Und dass da noch viel Arbeit vor mir liegt. Aber auf der anderen Seite sagt er mir auch, wie sehr er mich lieb hat. Wie sehr er mich wertschätzt. Wie sehr er mich braucht. Zuhören und reden. Manchmal reden wir einfach auch zu schnell, müssen warten, bis Emotionen abgeklungen sind. Wir sollten uns wirklich angewöhnen, auf viele Dinge erst einen Tag später Antwort zu geben. Ich habe mir das angewöhnt bei sensiblen E-Mails.
Ah, da würde ich immer gleich antworten, so.
Da ist es noch viel schlimmer, das ist geschrieben. Auch wenn es gesagt wird, ist es schlimm. So lasse ich mal die eine oder andere E-Mail über Nacht liegen. Und am nächsten Tag denke ich, sag mal, was wolltest du denn da für ein Blödsinn schreiben? Delete gelöscht. Gott, warum muss ich mich denn verteidigen? Du kannst mich doch auch verteidigen. Ja? Ich kann doch meine Zunge im Zaum halten. Meine Empfehlung an uns alle, lasst uns vor Gott sein und sagen, stärke die Schranke zwischen Hirn und Mund. Lass mich langsam zum Reden, lass mich langsam zum Zorn sein und lass mich auch manchmal die Klappe halten. Spannend ist, der Jakobus geht darauf nicht ein, aber der Paulus in seiner chronologischen, oft gut sortierten Abhandlung sagt uns das, aus dem Reden kommt der Zorn und was gebiert der Zorn? Die Sünde. Wie oft sind wir vor Gott und sagen, vergib mir? Damit wird die Sünde ausgetilgt, wissen wir. Gott vergibt uns, wenn wir bekennen, oder? Ich bin der Meinung, absolut. Aber was machen wir? Wir schneiden das Unkraut oberhalb der Erde ab. Und morgen habe ich es wieder. Ich muss es ausreißen. Ich muss ganz vorne anfangen. Gott, hilf mir, dass gar nicht erst Zorn oder schlechtes Reden oder alles das, was ich nicht kontrolliere, was Schaden anrichtet, aufkommt. Ja, aber sagst du, wenn wir alles in uns reinfressen, ist das doch auch nicht gut. Stimmt? Ist auch nicht gut. Aber wer sagt denn, dass ich meinen Zorn nicht auch bei Gott abladen darf? Geh doch mal in den Wald und sag Gott, weißt du was, ich verstehe jetzt das nicht. Dann ruf's raus. Gott, ich verstehe das nicht, dass der so wieder so blöd zu mir war. Dann habe ich meinen Bruder nicht beleidigt, aber ich habe meinen Zorn abgeladen. Oh, ich habe eine Zeit, wenn ich oft in den Wald gegangen habe, die Bäume angeschrien. Hat gut getan. Ja? Und ich habe aber keinen verletzt. Wollen wir doch mal gucken, wie wir das tun können, ein guter Zuhörer zu sein und dann auch langsam im Reden. Und nun kommt ja eigentlich jetzt erst der eigentliche Teil meiner Predigt. Wer von euch möchte gerne gut sein? Ein paar wollen es nicht oder sind zu faul. Wer von euch würde gerne ein Betrüger sein? Keine Hände? Warum nicht, Andreas? Das ist nicht schön. Ja? Aber habt ihr denn gelesen, was ich aus dem Jakobusbrief vorgelesen habe? wer etwas hört und danach nicht tut, der betrügt sich selbst. Keiner von uns will ein Betrüger sein. Aber wie oft hören wir etwas, auch Gottes Wort, eine Ermahnung durch einen Bruder oder sonst was. Und wir gehen raus und wir haben es vergessen. Weg. Der Jakobus sagt, er betrügt sich selbst. Was ist denn die Konsequenz, wenn ich mich selbst betrüge? Die Konsequenz ist, dass ich nicht heiliger werde, sondern dass ich scheinheiliger werde. Weil ich glaube, es ist ja alles gut bei mir. Weißt du, man kann sich Dinge so lang einreden, bis man selbst daran glaubt. Ich bin nicht dick, nö. Nein, ich bin nicht dick, ich bin zu klein für meinen Taucher. Ich bin nicht dick. Wenn ich mir das lang genug einrede, werde ich nie was tun, damit der kleiner wird. Oder? Ja, weil am Wachstum kann ich nichts mehr ändern, ich bin halt so klein, also schiebe ich die Schuld von mir, ja, scheinheilig, ich bin nicht dick. Und heute Abend freue ich mich auf eine Tafel Nougat-Schokolade. Oder? Ihr wisst genau, auf was ich hinaus will. Wer sich selbst betrügt, wird nicht heilig, er wird scheinheilig. Du kannst dich selbst belügen, kannst jeden Sonntag in die Predigt kommen, ganz treu. Bist dann vor anderen auch einer, der treu ist. Bist nicht besser als der, der gar nicht erst kommt, wenn du dies nicht umsetzt, was du hörst. Müssen wir uns vor Augen halten. Wir betrügen uns selbst. Warum ist mir das so wichtig? Glaube ich, dass hier vor mir heute Leute sitzen, die sich selbst betrügen? Nein, ich kenne mich selbst. Und ich weiß, wie mein Selbstbetrug oft Gottes Handeln aufgehalten hat. Schaut mal, dieser Kreislauf. Ich höre etwas und kommentiere es zu schnell falsch. Der hat so viel Leid auch über die Christenheit gebracht. Als Anfang des letzten Jahrhunderts in San Francisco neu die Ausgießung des Heiligen Geistes war, Azusa Street, hat man davon gehört und hat viel zu schnell verurteilt. 4 Jahre später, Berliner Erklärung, der Heilige Geist ist vom Teufel. Ja, was hat das für Leid, gerade in Deutschland, über die christliche Landschaft gebracht? Da war eine tolle, gute Bewegung, die Gnadauer und andere, die aus der Heiligungsbewegung kommen, die uns beigebracht haben, wie wichtig es ist, dass wir doch heilig werden. Ja, geheiligt durch Jesus Christus, Römer. Aber mir scheint, der Jakobus wurde vergessen. Hören und tun. Mama, kann ich es nicht hören, wenn ich nicht geführt werde durch den Heiligen Geist? Und dann schiebe ich was zur Seite und tue es nicht. Und der Heilige Geist möchte etwas, aber der kommt nicht zum Zug. Wie oft hast du vielleicht vorm Abendmahl, und heute nehmen wir das Abendmahl, gesagt, ja, ich weiß, ich müsste mich bei dem oder dem entschuldigen. Ja, mache ich. Und dann ist es dabei geblieben. War das gut? Nein, war nicht gut. Statt vorwärts zu gehen im Glauben, sind wir stillgestanden im Glauben. Weil wir uns selbst betrogen haben. Wie viele Verheißungen haben wir gehört? Die haben wir gehört. Und dann haben wir sie kommentiert. Mit anderen zusammen kommentiert. Meint ihr wirklich? Kann das denn sein? Gott möchte, dass wir zuhören, wenn er was sagt, und dass wir handeln danach, wenn er was sagt. Wir waren 70 Leute bei uns in der Gemeinde. als Gott angefangen hat zu reden, dass wohl unser Gemeindesaal zu klein wird. Ich denke, unser alter Gemeindesaal war ungefähr so groß wie dieser. Und mit 70 war der richtig voll. Der war ein Tick tiefer als dieser. Das heißt, im Sommer konntest du die Luft schneiden. Und unsere Ordner hinten waren immer beschäftigt. Mein Schwiegervater war einer der Hauptordner. Lüftung an, Lüftung aus. Lüftung an, hast kaum was gehört. Lüftung aus. Also hat er immer am Regler gedreht. Das war nicht mehr gut. Da haben wir gehört, erweitern. Die waren schlau. Als die das gebaut haben, haben die da vorne einen dicken Eisenträger eingebaut, sodass du einfach die Wand rausklopfen konntest und das alles trotzdem noch statisch gut steht und dann einfach anbauen. Und dann gab es eine Gebetsversammlung. Und eine alte Schwester, sag ich mal Schwester Else, hat von Gott den Jesaja-Vers gekriegt: Spannet eure Pflöcke weit, zur Rechten und zur Linken. Ja, dass wir anbauen, war ja schon in uns drinnen. Aber nun kommt dieses Wort und wir hatten nur vorne einen Träger, nicht links und rechts. Und das Grundstück war auch so schmal, dass wir links und rechts sich anbauen konnten. Ihr könntet hier auch nicht anbauen auf die Seite. Und da müsste es sehr gut mit dem Bürgermeister stehen, wenn er da anbauen wollt. Ja? So, machet eure Zelte weit. Und unsere Gemeindeleitung war damals so gut drauf. Ich danke Gott für diese Gemeindeleitung. Die hat gesagt, Gott, wir nehmen dein Wort ernst. Wenn du uns das so sagst, breiten wir unsere Zelte nach links und nach rechts und nach vorne und nach hinten aus. Also Neubau. Ja, nun bau mal neu. Frag mal den Finanzminister der Gemeinde, Andreas. Du bist 70 Mann in der Gemeinde, hast noch 100.000 Euro Schulden und jetzt sagt Gott Neubau. Ja, was sagt man als Finanzminister? Sind wir sicher, dass wir richtig gehört haben, Leute? Ich meine, ich will ja nichts sagen. Merkt ihr die ganze Thematik, die ich euch versucht habe, schon beizubringen, wie schnell da auch etwas kaputt geredet wird? Gott möchte, dass wir hören und handeln. Wie haben wir gehandelt? Wir haben gehandelt, indem wir gesagt haben, Gott, wir glauben, dass es richtig ist, aber wir bitten, bestätige dein Wort. Wir werden planen anzubauen, aber bevor der erste Spatenstrich gemacht wird, bevor wir ein Quadratmeter Grund kaufen, möchten wir, dass unsere Schulden weg sind. 100.000 Euro Schulden in der 70-Mann-Gemeinde sind normalerweise nicht von heute auf morgen weg, oder? Was soll ich euch sagen? Bevor wir den ersten Quadratmeter gekauft haben, innerhalb von einem halben Jahr waren diese 100.000 Euro weg. Gott hat Türen geöffnet, die wir niemals gedacht haben, dass sie sich auftun. Und wir konnten in das neue Projekt hineinstarten, schuldenfrei. Und was noch viel schöner war, in der Gewissheit, wir sind in Gottes Wegen, weil wir geglaubt und gehandelt haben, sein Wort bestätigt hat. Wie oft sagen wir, Gott, bestätige dein Wort und tun nichts. Gott, der Abgrund, der ist ziemlich hoch. Könntest du da mal eine Brücke bauen? Und Gott sagt, geh doch. Geh doch. Und erst wenn ich gehe, merke ich, dass die Brücke da. Die war auch klar, sie hat mich nicht gesehen, dass sie nicht. Indiana Jones Freunde wissen, was ich jetzt meine. Glauben heißt hören und handeln. Wie viel Glauben hast du? Darf ich dich im Namen Jesus fragen, wie viel Glauben hast du? Ich fasse nochmal zusammen, ganz von vorne. wie viel habe ich falsch gesagt?
Wenn du heute Morgen erkannt hast, wie schnell deine Zunge manchmal war,
dann hast du die Verpflichtung, wenn es jetzt ans Handeln geht, zu sagen, ich gehe auf andere zu und sage, ich habe falsch geredet, verzeih mir. Ich habe Blödsinn geredet, verzeih mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe bei euch, aber ich war so 22 Jahre alt in diesem Dreh, vielleicht auch ein Jahr älter oder jünger, aber so ungefähr. Da hatte ich eine Phase in meinem Leben, da konnte ich nicht anders, als bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit einen Witz zu erzählen. Ich war bekannt als der 1000 Witze kennt. Alle haben immer zu mir gesagt, dass du das behältst, ich behalte nie Witze. Und ich immer noch einen drauf. Dann hatten wir eine Jugendfreizeit in Weihe, weiß noch das wie heute. Und am Samstagabend, der Abend hat mir gehört. 4 Stunden ein Witz nach dem anderen. Am Sonntag hatten wir Gottesdienst und auch Abendmahl. Und nach dem Abendmahl kommt einer der Teilnehmer auf mich zu und sagt, Gerd, ich wollte eigentlich dich nicht anklagen oder was, ich wollte nur, dass du es weißt. Ich konnte heute Morgen wegen dir das Abendmahl nicht nehmen. Ich sage, wegen mir? Warum? Mich haben deine Witze so belastet. Bah. Mein loses Mundwerk hat jemand abgehalten, in Gemeinschaft mit Gott zu treten? Ich habe Vergebung gesucht. Wir haben dann hinterher noch gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Wie schnell geht sowas? Wie schnell geht sowas? Gerade wenn wir uns ärgern, darum spricht doch der Jakobus, aber auch, dass wir den Zorn so aufschieben. Das heißt Farbe bekennen. Will ich wirklich Täter des Wortes sein? Manchmal ist es so, als wenn wir so eine Sozialstation durchlaufen. Wir bleiben ewig gefangen in dem, was man sein sollte. Weißt du, ich weiß ja nicht, ob ihr in Lauenburg auch solche bekannten Stadtstreicher oder sowas habt. Aber diese Leute leben oft so, ja, ich weiß ja, wo ich meinen Platz zum Schlafen habe. Und es reicht ja auch. Ich weiß ja, dass ich am Sonntag zum Gottesdienst gehen darf. Und das reicht ja auch. Leute, Gott will mehr von uns. Gott möchte, dass durch unser Zuhören und unser Handeln in Lauenburg sein Reich gebaut wird. Wie viele falsche Aussprüche haben wir gemacht in unserem Leben? Kennt ihr den Ausdruck? Selbsterfüllende Prophezeiung? Ich will nie so werden wie mein Vater. Baff, schon bin ich's. Das wird doch nie was. Wird auch nichts. Lass uns doch mal Gottes Geist bitten, dass er in unsere Vergangenheit hineinleuchtet. Wo sind von deinen Lippen solche Aussprüche gekommen? Ich erinnere mich noch, als diese Gemeinde so voll war und als da nebenan die Kinder waren. Es war doch toll, oder? Und als das dann den Bach runtergegangen ist, vielleicht war der eine oder andere dabei, der so leise vor sich hingesammelt hat, ach, jetzt ist wohl alles aus. Lass uns benennen, was wir falsch gesagt haben. Lass uns das zurücknehmen, was wir falsch ausgesprochen haben. Was möchte Gott, dass wir aussprechen? Gott möchte, dass wir im Glauben sprechen. Lass uns die großen Taten Gottes erzählen. Und selbst wenn sie 10 Jahre her sind. Und dann lass uns wieder anfangen zu handeln.
irgendeiner dieser griechischen Philosophen, frag mich nicht, ob das Sokrates oder Diogenes oder wie die alle heißen waren, aber ich glaube, Sokrates war es, der gesagt, alles, was du hörst, muss durch die drei Siebe der Wahrheit. Wenn ich dir also etwas erzähle, dann frag dich als erstes, ist es wahr? Frag mich, ist das wahr, was du erzählst? Na, weiß ich nicht, ich hab's halt auch nur gehört. Dann lass es stecken. Dieses von Mund zu Mund ist meistens... Ihr wisst, was ich sagen wollte. Nix wert. Kot, würde Luther sagen. Das zweite Sieb, ist es nützlich? Wenn ich dir also was erzähle, frag doch mal, ist das nützlich, dass du mir das erzählst? Oder ist es nur Zeit totschlagen? Und das dritte Sieb ist, dient es zur Erbauung? Und da sind wir wieder an Gottes Wort. Alles, was ihr sagt, sagt uns Gottes Wort, soll zur Erbauung der Heiligen dienen. Da wird es für uns Verkündiger so schwer. Weil wir reden viel. Alles, was von hier vorne gesagt hat, soll für euch zur Erbauung sein. Aber es gilt für euch genauso. Ich möchte euch Mut machen, euch trotz allem auf dieses neue Gleis zu begeben, euch darauf einzulassen, mehr zu hören, mehr zu erfahren. Ich möchte euch Mut machen, Gespräche anders zu führen, auch Gespräche mit Gott anders zu führen. Ich möchte euch Mut machen, die Scheinheiligkeit, alles ist gut, zu verlassen. Gott führt mich in letzter Zeit so hinein in diese Tiefe, dass ich erkenne, ich glaube, ich habe es euch beim letzten Mal schon angedeutet, was für ein Schurke der Teufel wirklich ist. Und er öffnet mir so den Blick, wo er wirklich vernichten, 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 vernichten will. Weil er uns klein macht. Warum auch immer. Gute, du hast mich empfohlen an die Gemeinde Stade. Das habe ich dort mit einer der Ältesten gesprochen und dann sagt sie, der Ezra Stolzenberg ist ein guter Freund von mir eigentlich. Ich kenne schon seinen Papa aus Pferden. Hat seinen Dienst quittiert. Pastor, Burnout gekriegt. Nach der Reha hat er gesagt, ich höre auf. Da hat er was falsch gehört. Ich möchte ihn nicht verurteilen. Aber warum hat er was falsch gehört? Vielleicht wurde so viel falsch gesprochen. Auch in der Reha oder sonst was. Man weiß es nicht. Ich möchte es nicht weiter urteilen. Aber das sind die Punkte, wo hören wir auf? Wo geben wir auf? Hast du aufgegeben, an diese Gemeinde zu glauben? Freitag vor einer Woche habe ich mitgekriegt, habt ihr hier zusammengesessen und über die Zukunft der Gemeinde besprochen. Ich hoffe, ihr habt an die Zukunft der Gemeinde geglaubt. Gott gibt Zukunft. Gott gibt Zukunft. Gott gibt dir Zukunft. Gott gibt deiner Gemeinde Zukunft. Aber aus unseren Glauben müssen Werke kommen. Ja, auch wir Christen sind in derselben Situation wie Luther. Wir würden so gerne nur das verkündigen, was die Gnade Jesu Christi bedarf. Römer. Ist doch schön, eine Predigt über die Gnade Jesu Christi zu hören. Wir gehen nach Hause und wir freuen uns. Aber wir haben sie schon längst empfangen. Das ist Vergangenheit. Was wollen wir aber hören? Wir wollen doch hören Zukunft, was Gott durch seine Gnade, die er uns geschenkt hat, mit uns, mit seiner Gemeinde im Sinn hat, oder? Und da kommt der Jakobus ins Spiel. Die Gnade habt ihr alle empfangen, ich auch, preist dem Herrn. Auch wieder etwas, was wir viel zu wenig tun, was mit unserer Zunge zusammenhängt. Danken. Ihr nicht. Ich höre in vielen Gebeten viel Dank heraus. Und ich danke Gott für diese Gemeinde, dass sie so viel dankt. Wirklich. Ich bete oft für euch. Und ich danke, dass ihr immer noch guten Mutes seid. Und trotzdem tun wir es oft viel zu selten. Ich will euch damit nicht anklagen. Bitte, bitte, versteht das nicht als Anklage. Ich möchte mit euch heraustreten. Ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in die Richtung des Glaubens und neues Land einnehmen. Das, was uns Gott schon längst verheißen hat, aber was der Teufel durch sein blödes Reden und durch unser Zuhören uns weggenommen hat. Wir haben viel zu lange, viel zu oft dem Teufel zugehört. Entschuldigung. Ich stelle mich mit euch auf eine Strecke. Zuhören und dann kommt Gottes Wort und sagt, ich habe dich schon verstanden. Du willst mir madig machen. Aber guck mal, was in meinem Wort steht. Das ist das, was Gott mir geschenkt hat. Darf ich dir vorlegen? Widerstehe dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Haben wir in der Kinderstunde gelernt, den Vers, oder?
Zumindest ist die, in der Kinderstunde war.
Herr Elsa, der hat sich spät bekehrt, wird es nicht so der Fall gewesen sein, oder? Herr Jakobus, ich möchte ihn mit euch zusammen aus seinem Schattendasein rausholen. Es wird Zeit, dass wir ihn neu betrachten. Vielleicht schenkt mir Gott die Gnade, auch über andere Kapitel mal zu sprechen bei euch. Da muss ich hören, was er möchte. Bevor ich rede, muss ich zuhören. Gott, was möchtest du? Aber ich möchte euch auffordern. Es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir das umsetzen, was Gott uns sagt. Wo Gott möchte, dass wir das umsetzen. Gott, wenn wir jetzt gleich das Abendmahl einnehmen, das ist dasselbe. Ich kann das Abendmahl als Tradition einnehmen. Oder wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen, es ist eine Erneuerung des Bundes, den Jesus Christus geschenkt hat. Es ist sein Bund mit dir. Und wenn er einen Bund mit uns hat, dann wird er dir zur Seite stehen, was das Handeln angeht. Da bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Sei mutig und sei stark. Und wenn du schwach bist, dann such dir einen, der ein bisschen stärker ist als du. Und sag, merke, du bist gerade besser drauf als ich. Wollen wir zusammen beten? Lass dich anstecken von dem, der ein bisschen stärker drauf ist. Oder mach solche Veranstaltungen wie Christel zu ihrem 80. Geburtstag, wo ihr euch nur trefft und von den großen Taten Gottes erzählt. Das steckt an. Das weckt Glauben. Und so gehen wir einen Schritt nach dem anderen im Glauben. Und durch das Glauben kommt das Schauen. Ich bin sicher, ihr werdet auch schauen. Davor wird geglaubt werden. So, nun steinigt mich nicht, dass diese Predigt heute etwas härter war, aber es lag mir einfach auf dem Herzen. Ich habe sie nicht weggekriegt. Nun wollen wir aufs Abendmahl übergehen, okay? Kommt nach vorne.